Bücher und Bühne. Der Podcast mit
Daniela Landgraf und
Volker Pietsch.
Und damit sind wir in einer neuen Podcast-Episode. Es geht um Bücher und Bühne. Und wir sind das letzte Mal ein bisschen esoterisch geworden. Deswegen machen wir heute irgendwas Handfestes.
Was Handfestes? Hast du einen Vorschlag? Wenn nicht, hätte ich einen Vorschlag, lieber Volker.
Okay, ich bin gespannt. Dann bitte.
Ja, in meinen Buchmentorings kriege ich immer wieder die Frage gestellt, Softcover oder Hardcover? Oh. Und meine Antwort darauf ist, es kommt drauf an. Aber bevor ich jetzt meine Antwort verrate, interessiert mich erstmal deine Antwort aus Verlagssicht.
Also ich kann dir schon mal sagen, dieses Thema nimmt Stunden an Diskussion ein. Das heißt, man guckt natürlich jedes Buch an, was will man damit? Wie funktioniert es im Markt? Also wir haben zum Beispiel oft die Situation, ist es ein Buch, das hatten wir bei Britta von der Linden, Ruhestand ist nichts für Anfänger, ist ein klassisches Geschenkbuch, also ist es ein Hardcover, weil du möchtest kein Softcover, du möchtest was Wertiges verschenken, ja? Und solche, ja, sag ich mal so feinen und soften Kriterien sind wirklich dann tatsächlich entscheidend nachher. Und früher war das ja eigentlich so, dass viele Verlage das so ganz klassisch gemacht haben, Hardcover, Softcover. Einfach diese ganze Stufe, erst das Teure und dann das Günstigere nachschieben, um nochmal irgendwie zu schauen, wenn es gut lief, was können wir noch rausholen. Wir fangen oft auch mit dem Softcover an, weil das hängt so ein bisschen, es hängt wirklich ein bisschen vom Thema ab, wird bei jedem Buch neu besprochen. Und ich kann auch jetzt keine Kriterien feststellen. Also Kinderbücher machen wir natürlich gerne in Hardcover einfach, die müssen ein bisschen robuster sein, da ist auch das Papier stärker. Weil die sollen natürlich halten und Kinder gehen mit Büchern anders um. Also das ist zum Beispiel ein Kriterium, ist relativ einfach.
Es ist ja auch, wenn du zum Beispiel jetzt über bestimmte Portale gehst als Self-Publisher, ob jetzt, ich nenne einfach mal welche, Tredition oder Amazon, dann kannst du ja auch alles gleichermaßen machen. Das heißt, du kannst das E-Book, das Softcover und das Hardcover-Buch gleichzeitig hochladen. Was sagst du dazu?
Machen wir nicht. Tatsächlich fangen wir an. Wir haben also entweder ein Hardcover oder ein Softcover, das physische Buch am Anfang stehen. Wir schicken das E-Book in der Regel 3 Monate nach Erscheinen nach. Und dann kommt halt irgendwann auch noch das Hörbuch hinterher. Also das ist eigentlich so damit haben wir gute Erfahrung gemacht, weil es ist blöd, beides gleichzeitig reinzustellen, weil wir lernen dann, da funktioniert irgendwie beides nicht richtig.
Oh, spannend.
Ja, also deswegen, ich würde niemals alles gleichzeitig veröffentlichen. Du nimmst dir auch die Chance, wir müssen ja Pressearbeit machen, wir müssen Dinge machen und du nimmst dir die Chance einer Novität, wenn du einfach sagst, hey, jetzt auch als Taschenbuch, hey, jetzt auch als E-Book, das sind für uns erstmal auch 2 Pressemitteilungen, ja, das ist einfach, das sind nur kleine Schritte, aber sie machen was im Markt und deswegen niemals alles zusammen, also das, kein Fall.
Das ist ein ganz spannender Hinweis, das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Self-Publisher bin oder an meine Kunden denke, die Self-Publisher sind, da ist es ja oft so, dass beide, ich nehme jetzt einfach die physischen Bücher, sowohl Softcover als auch Hardcover, gleichzeitig hochgeladen werden. Empfiehlst du aus deiner Perspektive heraus, dass eins von beiden vielleicht deaktiviert werden sollte in den Online-Portalen dann?
Ich würde das erstmal machen, ja. Also ich würde nie so starten. Es ist natürlich misslich, wenn es ein Jahr draußen ist, dann ist die Chance eigentlich schon vertan. Aber wenn man jetzt ganz am Anfang steht oder es relativ kurz erst freigeschaltet hat, sollte man sich das nochmal überlegen, ob das sinnvoll ist, ja. Weil du beim Self-Publishing, das ist ja nur so nebenbei ein Tipp. Wir kennen das ja, wenn wir ein Buch machen und wir wollen wissen, wie das aussieht, dann geben wir ja oft auch einen Probedruck in Auftrag, dass wir einfach sehen, klappt zeitlich nicht immer, aber wir versuchen das meistens zu machen. Also 90% der Fälle haben wir einen Probedruck. Und dabei haben wir echt etwas gelernt, was beim Self-Publishing, glaube ich, wichtig ist. Ich würde immer bei den Softcover-Büchern sehr auf die Qualität achten, weil die ist sehr unterschiedlich im Self-Publishing, also im Print-on-Demand. Die ist nicht einheitlich, sage ich mal, während ich bei den Hardcovern sehr gute Ergebnisse sehe, die ich fast, also ich sag Print-on-Demand in Hardcover habe ich bisher keine schlechte Qualität gesehen. Also muss irgendwie ein anderes Prinzip dahinter stecken. Aber bei Softcover sehe ich oft, also ich habe das vor kurzem wieder gesehen, da hatte ich von einem Buch quasi 5 Farbversionen. Dunkelblau, mittelblau, hellblau. Also und das tut mir halt weh, weil ich finde, das darf eigentlich nicht sein und es muss auch nicht sein.
Ich kann da noch einen anderen Erfahrungswert mit hinzupacken. Also ich habe das auch, dass A, die Farben und B, die Qualität beim Hardcover im Self-Publishing Druck, also Print on Demand, oft tatsächlich eine, ja, wirklich gut sind. Also erfreulich gut, erstaunlich gut. Aber ich zeige jetzt mal hier ein Buch zum Beispiel, was mich gerade anlächelt aus meinem Buchregal in die Kamera, was ein ganz typisch, und ich erkläre auch gleich, was ich in die Kamera halte, was ein ganz typisches Self-Publishing-Problem ist.
Ah, ja.
Ganz oft ist das Softcover so dermaßen konzipiert. Ich will jetzt keine Wertung reinbringen, aber es ist so konzipiert, dass es schon beim ersten Mal aufschlagen sich nach oben wellt. Und das Buch sieht dann sehr schnell vielfach gelesen aus, um es vorsichtig auszudrücken, obwohl es vielleicht nur einmal, obwohl man nur einmal reingeblättert hat. Das heißt, es wälzt sich wirklich ganz übel nach oben. Du musst das irgendwo zwischen die Bücher, zwischen mehrere Bücher packen, damit es wieder halbwegs ordentlich aussieht. Und das habe ich tatsächlich schon sehr oft bei diesen Print-on-Demand-Verfahren festgestellt, dass einfach das Softcover eine nicht so optimale Qualität hat und schnell voll aussieht.
Das spricht jetzt wieder sehr für das Verlegen mit einem Verlag, weil
ja.
Natürlich ein Verlag,
ja.
Also wir sind zwar ein junges Unternehmen, aber wir haben natürlich alle Erfahrungen, die mit Papierqualität und Klebebindungen, die machst du halt bei Hunderten von Büchern durch und die passieren dir nicht mehr, weil du hast dann irgendwann einen Katalog, eine Anforderung, eine Mindestanforderung für ein Buch. Und da passieren dir solche Dinge tatsächlich nicht. Und das ist sehr ärgerlich. Kann man tatsächlich mit der Auswahl der richtigen Materialien ganz gut verhindern.
Und das ist wieder, wenn wir jetzt gerade beim Thema Self-Publishing sind. Ich bin Verlagsfan, das sage ich auch immer meinen Kunden. Ich kann auch Self-Publishing, aber ich bin großer Verlagsfan. Wenn aber Bücher tatsächlich im Self-Publishing gedruckt werden, ist meine Empfehlung immer, den Handbestand oder das, was man selbst verkauft, am besten in der Druckerei des Vertrauens drucken lassen oder einen Dienstleister zu nehmen, der die gedruckten Bücher dann auch tatsächlich verteilt. Ja, es ist extrem viel teurer, aber man sieht den Qualitätsunterschied. Ich habe hier ein anderes Self-Publishing-Buch und das sieht gut aus. Also das hat eine ganz andere Qualität. Das ist bei einer Druckerei in Hamburg gedruckt worden und das sieht man einfach von der Qualität. Und die Druckerei vor Ort kann eben auch mit dir als Self-Publisher die Qualität besprechen. Ich habe ein Buch von einer Autorin, die hat mir ihr Buch eingereicht und ich dachte, das wird niemals ein Buch. Ich weiß nicht mehr, wie viele Zeichen das waren, vielleicht 16.000, 20.000, also nicht viele Zeichen. Ich habe nicht mehr die Zahl im Kopf, nagel mich nicht drauf fest. Ich habe gedacht, das reicht für eine Broschüre, aber niemals für ein Buch. Und die Druckerei vor Ort, die hat das so schön hingekriegt mit der Grafik zusammen. Die haben so auf jeder zweiten Seite ein ganz tolles Bild gemacht. Und es ist also nur jede zweite Seite bedruckt worden. Der Buchsatz ist so gestaltet worden, dass auf einer Seite, es sieht nach einem echten Buch, nach einem großen Buch aus. Es ist schön gemacht und dann haben die sehr dickes Papier genommen. Und es sieht wirklich nach einem kompletten Buch aus, obwohl es, wenn man es auf DIN A4 ausdrucken würde, vielleicht gerade mal 4 Seiten hätte oder so. Und das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Buch und funktioniert für diese Autorin auch. Weil sie braucht es für ihre Trainings, für ihre Coachings, das ist das Giveaway für ihre Kunden. Und auch das ist möglich, wenn gar nicht viel Text da ist, mit dem dickeren Papier, mit dem richtigen Buchsatz daraus ein echtes Buch zu gestalten.
Und jetzt sind wir so richtig in diesen Internas. Das ist, wir haben eine deutsche Druckerei. Also wir drucken, das ist auch kein Geheimnis, sehr viel in Osteuropa. Aber wir haben auch eine deutsche Druckerei und die schickt uns jedes Jahr ein, ich weiß nicht, das ist ein 250 Seiten starkes Buch und das sind nur die Papierproben. Das sind 250 Seiten, das heißt, und da denkst du am Anfang, ja, und dann, weißt du, weiß, cremeweiß, also, weiß ist nicht weiß, kann ich schon mal sagen, ja.
Ja.
Und das ist echt wirklich verrückt, auf was man so alles achtet und dann, also mittlerweile, obwohl das jetzt gar nicht mein, aber wir haben eine Mitarbeiterin, die macht da ganz viel Fortbildungen und wenn halt ein neues Buch kommt, dann hältst du das auch sofort gegens Tageslicht und guckst, dass die Druckerei das auch so gemacht hat, wie wir das gesetzt haben. Also du lernst echt da Dinge in den Jahren. Das ist schwierig. Ich glaube, für ein Buch all diese Dinge zu wissen, ist fast nicht machbar. Und deswegen sich da Hilfe zu holen, wenn man auch, wie gesagt, wir wollen ja hier gar niemanden irgendwo hinschieben, auch beim Self-Publishing, lieber einmal jemanden da ein paar hundert Euro für eine Beratung zahlen und dafür halt kein gebogenes Buch haben.
Ja, genau. Gerade wenn es so dieses einzige Baby ist, so dieses, hey, es ist mein Buch.
Jetzt haben
Wenn.
wir aber, jetzt haben wir noch die Frage im Raum, Hardcover oder Softcover. Ich kann sie ehrlich
Stimmt.
gesagt, es ist wirklich eine ganz individuelle Entscheidung. Es ist gar nicht, aber ich glaube, du kennst es von deinen Büchern auch. Es gibt dann Sachen, ja mein Gott, die lese ich vielleicht einmal, vielleicht arbeite ich damit. Wobei auch da gibt es unterschiedliche Ansichten. Wir haben gerade zu Kaputte Seelen ein Arbeitsbuch in Hardcover gemacht, weil wir nicht wollen, dass es auseinanderfasert, sondern dass es halt fest zusammenbleibt, auch wenn man in dem Buch was schreibt und damit arbeitet.
Wobei ich mir das auch sehr herausfordernd vorstelle, wenn du so ein wundervolles Hardcover-Buch hast, da wirklich reinzuschreiben. Ich wäre dann ja eine von denjenigen, die sich die Fragen abschreibt oder die sich das kopiert, um ja nicht dieses schöne Buch vollzuschreiben.
Aber was wir jetzt noch festgestellt haben, das ist sehr merkwürdig. Also manchmal machen wir ja das Hardcover-Buch und bringen dann später das Taschenbuch, das Softcover quasi auf den Markt. Und manchmal war Hardcover eine Fehlentscheidung.
Wann denn?
Ja, wenn wir sehen, dass sich das Softcover wirklich wie blöd verkauft und das Hardcover nur okay war.
Woran liegt das? Am unterschiedlichen
Ja,
Preis?
das ist dann tatsächlich eine Preisentscheidung. Und das testen wir immer häufiger, dass wenn wir das Hardcover gemacht haben, dass wir sagen, okay, jetzt, wir haben uns ein bisschen mehr erwartet, dann sind wir immer noch bereit zu sagen, okay, jetzt probieren wir das auch nochmal als Taschenbuch. Ja. Und das ist ganz oft, mussten wir jetzt sehen, dass das durchaus eine gute Entscheidung ist. Nicht immer, aber sollte man immer auf dem Schirm haben, dass vielleicht diese Variante, dass das Buch an sich funktioniert, vielleicht dann der Hardcover-Preis zu teuer war.
Ja, das ist ja in der Herstellung einfach sehr viel teurer. Das kann man auch sehen, wenn man in diese Portale reingeht. Die Internas von den Verlagen sehe ich da natürlich nicht, aber es ist schon extrem viel teurer, wenn du als Self-Publisher in den Self-Publishing-Plattformen schaust und guckst, was ist die richtige Wahl für dein Buch. Es ist schon extrem viel teurer mit dem Hardcover.
Ja, ist es einfach so. Es ist so. Und wie gesagt, ich kann es echt nur sagen, wir diskutieren wirklich lange, dann trifft man eine Entscheidung und es sind oft halt dann doch auch Bauchentscheidungen, die da mehr eine Rolle spielen als, und nachher merkst du durch Testen, dass es doch vielleicht ein bisschen anders gewesen ist. Aber
Ja. Und wie
meistens
geht's?
ist es dann so, aber das Schöne an der Sache ist, wenn das Hardcover da war, ist es zum Glück keinen großen Aufwand, noch ein Taschenbuch daraus zu erstellen. Das ist das Einzige, was daran wirklich schön ist.
Der Gedanke, der mir gerade dabei gekommen ist, als Verlag, und das ist ja anders bei Self-Publishern, die über Plattformen gehen, macht er ja einen Auflagendruck. Das heißt, es ist ja auch für euch als Verlag ein sehr viel größerer Vorinvest. Wenn ihr jetzt irgendwo so 1000, 2000, 3000 Exemplare druckt, ist das ja ein ganz anderer Invest. Und da fällt mir direkt auch gleich noch eine Frage ein, die ich gleich noch stellen möchte, die ich ganz oft von meinen Kunden gestellt bekomme. Aber erstmal will ich das weitergeben.
Es ist manchmal schmerzhaft zu sagen, wenn wir merken, das funktioniert nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Also das ist, du kannst ja immer nur, wir machen natürlich viel, wir stecken viel Energie in Suchbegriffe. Wird das gesucht? Wird das bei Amazon gesucht? Sehen wir da ein Marktvolumen? Das sind ja all diese Dinge, die sind jedem Buchprojekt vorgestellt. Also das sind ja vielleicht die Dinge, die man auch nicht so sieht. Aber wir möchten natürlich auch ein Gefühl haben, gibt es einen Markt für dieses Buch? Und manchmal hat man halt dann auch eine Fehleinschätzung. Das gehört, glaube ich, wenn man viel macht, auch dazu. Und das ist dann sehr spannend, wenn du aber siehst, okay, jetzt war diese Hardcover-Variante, ja, du hast recht, da liegen dann vielleicht noch 3000. Dann ist die Entscheidung dann zu sagen, okay, jetzt machen wir Neustart und drucken nochmal was, die ist dann auch manchmal nicht ganz einfach. Aber wir machen sie meistens trotzdem dann, weil wir auch diese Projekte nicht aufgeben.
Das ist großartig. Da direkt die nächste Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme. In welcher Auflage druckt ihr in der Regel die Bücher?
Völlig unterschiedlich. Also es ist tatsächlich, es hängt ein bisschen von diesen Erstuntersuchungen ab. Also wie viele Bücher sind tatsächlich im Markt? Wir müssen immer so viele drucken, dass wir Spiegelbestseller tauglich sind.
Und wie viele sind das?
Das sind auf alle Fälle mindestens immer 3.000, 4.000, die da sein müssen.
Wow.
Ansonsten könnte es daran scheitern, dass wir kein Bestseller landen. Und das ist die Auflage, die man haben muss. Und es ist unterschiedlich. Also wir haben auch fünfstellige Auflagen. Die meisten Geschichten bei Sachbüchern sind vierstellig, ja.
Und eher im unteren vierstelligen oder im oberen vierstelligen oder im mittleren vierstelligen
Das ist
Bereich?
so in der Mitte, ja. Also es ist ein bisschen, wir gucken schon sehr genau, was sehen wir für ein Volumen. Weißt du, wenn du jetzt 6.000 oder 7.000 druckst, dann muss auch ein gutes Volumen da sein. Ansonsten ist so 3.000 bis 4.000 ist eine ganz gute Auflage, wo ich sage, das funktioniert jetzt, da sind wir nicht leer gekauft, sofort.
Mein neuestes Buch, die Elbprinzessin, habe ich ja gerade erst vor ein paar Tagen erhalten. Weißt du, wie groß die Auflage ist? Da bin ich jetzt ja auch mal neugierig.
Naja, wir haben natürlich ein Kinderbuch. Ein Kinderbuch wird, wenn ich jetzt das rein aus Bestseller-Sicht betrachte, wird zwischen 4.000 und 6.000 Mal, muss 4.000 bis 6.000 Mal verkauft werden, damit wir einen Spiegel-Bestseller landen können. Und ja, so viele haben wir auch auf Lager. Ja,
Spannend.
naja, es wäre ja schade, wenn du an so einer Geschichte scheiterst.
Ja, boah, ich habe jetzt gerade so dieses Bild. Eigentlich möchte ich mal in euer Lager und mich auf diese Bücher draufsetzen. Ich habe keine Vorstellung, wie viele Bücher, 4.000 bis 6.000 Bücher sind.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht, weil die sind ja bei einem Unternehmen eingelagert. Die haben mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen eingelagert. Und das ist auch sehr erschreckend. Und manchmal kriegst du dann irgendwie so eine Summe genannt. Und wenn du dann irgendwie hörst, dass da Bücher im siebenstelligen Bereich liegen, dann zuckt man manchmal auch einen Moment und kriegt so Respekt vor den eigenen Dingen, die man da macht. Aber es ist schon eine Menge, die jetzt da über diese 3 Jahre sich angehäuft hat, ja. Und deswegen haben wir auch Interesse, Bücher zu verkaufen.
Ja, davon lebt ihr.
Genau. Ja,
Ja,
ich meine, das ist halt, das ist deine Grundmotivation, die entsteht halt wirklich, dass du dir das Projekt anguckst und auch wirklich dreimal überlegst, was können wir noch machen? Und ich merke, dass manchmal auch nach 2 Jahren erst die richtig zündende Idee kommt, wo andere. Da habe ich das Hörbuch zu gemacht. Die letzte Flaschenpost ist eine Mainzer Autorin, ist ein wunderschöner Roman, so eine Story, wo irgendjemand halt Flaschenposten verteilt und so. Egal, ich kriege die Geschichte jetzt auch. Ich bin nicht die Autorin, deswegen kriege ich sie auch nicht so perfekt zusammen, aber es ist ein schöner Plot. Das Buch ist in der Corona-Zeit erschienen und hat sich nicht verkauft und der Verlag hat das wirklich innerhalb kürzester Zeit eingestampft und verramscht. Und das tut mir so leid und war fast geneigt zu sagen, komm, wir probieren das nochmal neu. Aber es ist irgendwie, ja, sie hat zu viele von dem Buch noch auf Lager. Sie hat dann alle übernommen von dem Verlag. Verramschen ist übrigens ein ganz blöder Begriff.
ja, es ist ganz schrecklich.
Das
Aber
ist.
wäre dann, nee, da, nee, ich hatte gerade einen Gedanken, aber das
Es ist.
funktioniert natürlich. Ich habe gerade gesagt, könnt ihr es übernehmen, aber es ist ja eine falsche ISBN dann drin, da ist ja
Ja,
die
also
ISBN.
wir müssen neu machen und das neu machen. Also haben wir auch schon zweimal gemacht, wo wir gesagt haben, wir nehmen ein Buch dann jetzt zu uns, aber dann muss das irgendwie so eine erweiterte Auflage werden. Es muss sehr klar sein, das habe ich vielleicht schon, wenn ich Fan bin, teilweise. Das muss man sehr klar kommunizieren. Deswegen ist so diese Übernahme nicht so ganz einfach. Da tun wir uns ein bisschen schwer. Also geht, machen wir auch, aber das muss dann sehr deutlich sein, nicht, dass irgendjemand das Buch nochmal kauft und sagt, ey, ich kenne 90% und ist enttäuscht. Das wollen wir halt auch nicht.
Ja, total nachvollziehbar. Und dieser große Auflagendruck, der erklärt natürlich auch, also ich habe auch von anderen Verlagen schon gehört, so eine Buchproduktion kostet zwischen 15.000 und 30.000 Euro. Und da ist natürlich der geneigte Self-Publisher dabei und sagt, Moment, Lektorat, Korrektorat, Buchsatz, ich komme hier irgendwie auf 5.000, 6.000, 7.000 Euro, wenn ich es vielleicht hochprofessionell machen lasse. Klar, hängt natürlich auch mal von der Dicke des Buches ab. Aber was dann oft übersehen wird, ist eben dieser Vorinvest, den ihr tätigt, wenn ihr da mal eben schnell 3, 5 oder 10.000 Bücher drucken lasst.
Also wir kommen, wenn wir grob kalkulieren, wir sind bei den meisten Büchern ganz schnell bei 15.000 bis 20.000 Euro. Nur Kosten, die entstanden sind.
Ja, Wahnsinn.
Und dann kann man sich ausrechnen, was da für ein Verkaufsdruck drin steckt. Ja,
Ja,
das ist,
total.
ja, das ist,
Total.
und wir wissen auch, das ist jetzt so dieses Verlags-Insight, wir wissen natürlich auch, es gibt Bücher, die werden das nicht einspielen. Das wissen wir. Dafür haben wir aber jede Menge andere Bücher, die uns in die Lage versetzen, dass wir es uns leisten können, auch Bücher zu veröffentlichen, von denen wir nicht sicher sind, ob sie ja überhaupt das einspielen, was sie kosten.
Ja, und das erklärt, wenn man diese Zahlen hört, auch, warum viele Verlage, also es ist ja immer wieder schwierig für Neuautoren an Verlage ranzukommen, warum Verlage eben so sehr selektiv sind und auch gucken. Also ich habe auch Verlagskooperationen, die mir knallhart sagen, Frau Landgraf, Sie müssen uns nicht mit Autoren kommen, die weniger als 50.000 Follower haben auf Instagram oder sonstigen sozialen Medien. Auch sowas habe ich schon gehört. Das sind allerdings auch oft die Verlage, die dann vielleicht sogar mal einen Vorschuss an Autoren zahlen. Aber da brauchst du schon einen gewissen Promi-Status, um da überhaupt als Neuautor reinzukommen.
Ja, es ist tatsächlich schwierig. Wir stellen aber fest, also wir fragen das auch ab, Social Media, was habt ihr da so? Das fragen wir auch ab, aber es gibt manchmal, das ist schwierig. Diese 50.000 ist für mich jetzt gar keine Größenordnung. Also ich habe hier so ein Stoßbücher, die ich mir immer hier, wenn wir Podcast machen, so bereitlege, dass ich vielleicht mal dazu greifen kann. Also wir haben zum Beispiel gerade, das ist Burnout-Buch von Thomas Mehr. Ja. Der selbst ein Burnout hatte und hat halt tolle Strategien, wie man es überwinden kann und wie man dann auch wieder zurückfindet ins berufliche und ins private Leben. Der hat zum Beispiel gar nicht so eine große Community, aber er hat die richtige. Ja. Und dann merkst du auf einmal, nee, ich brauche nicht 20, 50.000, wenn ich irgendwie gut unterwegs bin und habe 2, 3.000, die aber wirklich Fans sind oder an dem Thema hochinteressiert sind. Das ist wertvoller. Und auch das ist die Aufgabe, hinzugucken. Und das kostet halt auch viel Zeit zu sagen, ja, das sieht jetzt nicht so toll aus in der Außensicht. Da haben wir nicht so die hohe Reichweite, aber wir haben die Reichweite in der richtigen Gruppe.
Ja.
Und das ist dann oft für uns die Entscheidung, wo wir sagen, ja doch, wir machen das.
Da zeigt es sich wieder, dass ihr immer wieder die Extrameile geht, was genial ist. Auch für mich als Buchmentorin und Literaturagentin, die gerne, gerne, gerne mit euch zusammenarbeitet.
Ja, wir wollen die Welt verbessern, ne?
Ja, unbedingt,
ja?
Bitte.
Ja, das soll also ein besserer Ort werden. Es gibt so viele tolle Menschen mit einer Fachexpertise und es ist, Thomas sagt immer, es ist unterlassene Hilfeleistung, wenn wir das nicht in die Welt bringen.
Genial. Schöner Spruch.
Ja. So, was steht als nächstes bei dir an?
Was steht bei mir an? Viele, viele Buchprojekte. Tatsächlich habe ich eine, in Anführungsstrichen, Massenproduktion, in Anführungsstrichen, bis Ende Juni. Ich habe jetzt, nächste Woche gebe ich bei euch die Herzensbotschaften für Gesundheit ab. Ein Gemeinschaftsbuch mit 20 unfassbar tollen Menschen rund um das Thema Gesundheit. Dann sind ungefähr 6 Wochen später ist der Abgabetermin für ein Buch, was wir gemeinsam mit Thomas kreiert haben, dessen Titel ich noch nicht nennen werde. Für mich intern habe ich mir Ende März vorgenommen, es abzugeben.
Okay, dann berichten wir.
Danach Ende April oder so Mitte Mai. Also für mich, ich möchte das eigentlich gerne so im Monatsrhythmus abgeben, aber ich habe mir selber immer so die Termine gesetzt, 6 Wochen, kommt Elbprinzessin Teil 3 zu euch.
Ach, schön.
Danach kommt, wir haben mal in einer Podcast-Folge, ich glaube, das war die letzte Podcast-Folge von demjenigen gesprochen, der erst abgelehnt wurde und wo ich jetzt das Ghostwriting mache, der ist danach dran und kommt bei euch an. Und danach kommt hoffentlich einer, oh, der hat auch ein unfassbar gutes Thema. Ich darf da noch nicht zu viel zu sagen, aber der hat mir mündlich schon zugesagt. Schriftlich hat das jetzt noch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir das machen. Da werde ich auch ein Ghostwriting übernehmen, auch zu einem sehr streitbaren, diskutierbaren Thema. Ihr werdet euch Ich gehe davon aus, dass ihr euch sehr darüber freuen werdet. Also das sind die nächsten 5 Buchprojekte, die bei mir anstehen.
Und am Ende dieser Episode rufe ich wieder zum Kauf der Elbprinzessin Band 1 auf. Vorbestellen, vorbestellen. Und das machen wir so lange, bis der Spiegel-Bestseller-Aufkleber da drauf ist. Hm?
Ja, mega.
Also ihr habt es alle in der Hand. ob dieser Aufruf irgendwann endet. Das wäre die... Nee, also tatsächlich, ich finde es ein so wunderschönes Kinderbuch und ich habe, ja, es war ja gar nicht unser Ansinnen, Kinderbücher zu machen und jetzt stecken wir halt tatsächlich in diesem Kinder- und Jugendbuchthema drin, aber es ist, Kinder sollen lesen und ich halte es für so wichtig und das gerade in der heutigen Zeit, also ich meine, ich bin ein Technikfreund, aber gerade mit all diesen Sachen, ja, die vielen Videos, die auf uns einprasseln und die KI-Technologie und ich glaube, es ist wertvoll für Kinder, immer wieder mal analoge Zeiten zu haben. Und es gibt nichts Besseres, als diese analogen Zeiten auch mit einem guten Buch zu füllen.
Und vor allen Dingen als Mama oder Papa mit dem Kind irgendwo eingekuschelt zu sitzen auf der Couch oder im Bett abends zum Vorlesen und dann wirklich diese gemeinsame Zeit zu genießen.
Ohne Plink, ohne Ablenkung, ohne
Genau.
irgendwie irgendwelche elektronischen Reize, ohne irgendwelche Zahlen, dass im Hintergrund irgendwas ankommt. Und das ist das Tolle an einem Buch. Und es ist gar nicht von mir digital oder technikfeindlich, sondern es geht einfach darum, alles braucht seinen Platz. Und damit unser Hirn entsprechend gut alle seine Fähigkeiten ausbreiten kann, müssen wir manchmal halt auch auf diese Geräte verzichten.
Oh ja, oh ja.
So, wir machen einfach das nächste Mal weiter.
So machen wir das.
Bücher und Bühne. Der Podcast mit
Daniela Landgraf und
Volker Pietsch.